Soloplan holt dich aus dem Dispo-Dschungel. Unsere Speditionssoftware Carlo macht Schluss mit Doppelerfassung, Papierstapeln und manuellen Prozessen. Soloplan.de.
Diese Folge wird gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
Zero, der Nachhaltigkeits-Podcast der DVZ.
Wird die globale Schifffahrtsbranche bis 2050 klimaneutral? Während Carrier öffentlich sehr zuversichtlich auf diese Frage reagieren und zum Teil sogar planen, ihre Schiffe schon bis 2040 oder 2045 ohne Emissionen zu betreiben, sind die Stimmen aus der Wissenschaft sehr viel deutlicher. Eine dieser Stimmen ist Burkhard Lemper. Er kann sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Schifffahrt dieses Ziel erreicht. Lemper ist Professor im internationalen Studiengang Shipping and Chartering an der Hochschule Bremen und wissenschaftlicher Geschäftsführer des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik, ebenfalls in Bremen. Und heute ist er mein Gast im virtuellen Podcast-Studio. Moin, Herr Lemper.
Moin, Herr Albrecht.
Vielen Dank. Ja, mein Name ist Lennart Albrecht. Ich bin Redakteur bei der DVZ, Deutsche Verkehrszeitung. Und wir sprechen heute über die Schifffahrt und die Klimaziele. Zu dem Thema haben Sie sich, Herr Lemper, ja kürzlich schon mit meinem Kollegen Oliver Link unterhalten, der dazu etwas geschrieben hat für die DVZ. Heute unterhalten wir uns für unseren Nachhaltigkeitspodcast dazu ein bisschen im Detail. Ja, und da würde mich gleich am Anfang interessieren, was führt zu dieser Einstellung, die Sie haben, dass das so schwer wird oder Sie sogar davon ausgehen, dass die Schifffahrt das wahrscheinlich nicht erreichen wird?
Ja, Sie hatten es ja vorhin schon erwähnt, es gibt eine ganze Menge an Meldungen, die auch die Carrier sind da optimistisch und das ist natürlich so. Es passiert einiges. Es finden Investitionen statt, es gibt technische Optimierungen im Bereich der Antriebe, im Bereich der Hydrodynamik, es wird Windunterstützung geplant für das ein oder andere Schiff. Wir haben verschiedene neue Antriebsarten, Kraftstoffe, die genutzt werden, wo zumindest die Schiffe dafür vorbereitet sind, sei es LNG, sei es Methanol. Und das ist auch alles sehr gut und möglich. Allerdings sind das eben im Maßstab der Gesamtflotte eben immer noch relativ wenige Schiffe, die entsprechend umgerüstet, optimiert werden. Und es ist auch halt so, dass die Segmente sehr unterschiedlich sind. In der Containerschifffahrt passiert da recht viel. Das wird auch sehr öffentlichkeitswirksam publiziert. Auch in der Kreuzschifffahrt, im Passagierverkehr haben wir da einige positive Beispiele. In anderen Segmenten ist das eben aber noch deutlich weniger. Und entsprechend haben wir da die Problematik, dass in der aktuellen Flotte ohnehin nur wenige Prozent der Schiffe, der fahrenden Schiffe, vorbereitet sind auf entsprechende alternative Kraftstoffe. Selbst im Orderbuch, der Werften haben wir in einigen Segmenten 50% vielleicht der Tonnage, die für LNG oder Methanol beispielsweise vorbereitet ist. Eben in anderen Flottensegmenten deutlich geringere Anteile. Und die Schiffe, die jetzt in den nächsten Jahren in Fahrt kommen, werden tendenziell bis 2050 in Fahrt sein, sodass wir nur wenige Anteile haben an aktueller Flotte und absehbarer Flotte, die mit alternativen Kraftstoffen fahren können.
Ich habe hier gerade, will ich nur ergänzen, die konkreten Zahlen aus dem Artikel von meinem Kollegen Oliver Link. Also in der aktuell in Fahrt befindlichen Flotte der Containerschiffe sind es etwas mehr als 90%, die eben noch konventionell betrieben werden, knappe 8% schon mit Erneuerbaren. Bei den bestellten Containerschiffen sieht es ein bisschen besser aus. Da sind es knappe 60% mit erneuerbaren Antrieben und ja, immer noch 40 mit konventionellen Brennstoffen. Also ja, um das nochmal so für unsere Hörer zur Einordnung zu haben.
Genau, und
wir sprechen hier über die Containerschiffe.
Und da haben wir eben die Containerschifffahrt, die insgesamt da an der Spitze ist, was die Entwicklung angeht.
Wissen Sie, wieso die Containerschifffahrt da eigentlich vergleichsweise gut dasteht und jetzt Bulk- oder Schwerlastcarrier oder andere da vielleicht noch mehr Strecke zu fahren haben?
Ich könnte mir vorstellen, dass zum einen die Containerschifffahrt, da sie insgesamt vergleichsweise schnell fährt, einen höheren Bedarf hat, an den Energiekosten zu drehen, CO2 einzusparen und dass da die Anreize auch entsprechend höher sind, dort etwas zu tun. Und die Containerschifffahrt hat in den vergangenen Jahren, insbesondere 2021, 2022, ja auch relativ gut verdient, muss man sagen, sodass da auch die nötigen finanziellen Mittel im Moment zumindest vorhanden sind und zum Teil eben auch in die Verbesserung der Flotte im Sinne von Nachhaltigkeit investiert wird, neben allen anderen Investitionstätigkeiten entlang der Transportkette. Und Sie hatten ja schon gesagt, es sind eine ganze Reihe von, gerade bei den Neubauten, sind vorbereitet für alternative Energien, für alternative Kraftstoffe. Aber es sind eben noch recht hohe Anteile dabei, die sich auf LNG konzentrieren. Und LNG zumindest prinzipiell ist das fossile Energie. Das heißt, damit kommen wir auch nicht von CO2 weg und zur Klimaneutralität. Wir können zwar reduzieren CO2-Ausstoß, aber wir kommen nicht in Richtung Neutralität. Es sei denn, wir stellen dann irgendwann im Laufe der Zeit auf ING, E-Methan oder Biomethan um. Damit kann man natürlich dann dekarbonisieren. Setzt allerdings voraus, gerade bei E-Methan und ING, dass man dieses Gas letztlich auch auf Basis grüner Energie bzw. grünen Stroms produziert und nicht irgendwie durch Aufspaltung anderer fossiler Energieträger beispielsweise. Also insofern ist hier sicherlich einiges passiert in der letzten Zeit, aber das reicht aus meiner Sicht nicht, um eine Dekarbonisierung bis 2050 hinzubekommen. Dazu fehlt es tatsächlich noch an Investitionen in Schiffe, aber auch an Investitionen in die Erstellung der benötigten alternativen Kraftstoffe.
Darauf wollte ich gerade hinaus. Sie haben das Problem und die Herausforderung sehr auf den Punkt geschildert. Und da bin ich mir sicher, dass Sie auch zumindest Ideen haben für Lösungen. Investitionen in Produktionsstätten für erneuerbare Energien. Haben Sie da eine Größenordnung, eine Zahl oder einen Vergleichswert, dass man sich vorstellen kann, was für ein Berg da an Herausforderungen vor der Branche steht?
Also ich habe keine konkreten Zahlen, was nun insgesamt benötigt wird. Letztlich ist die Problematik die, dass wir insgesamt viel zu wenig an alternativer Energie produzieren bis heute, weil es ja nicht nur die Schifffahrt alleine sein wird, die sich umstellen muss, die andere Kraftstoffe benötigt. Wir haben sämtliche Industrien, die sich eigentlich in den nächsten Jahren dekarbonisieren müssten. Es geht bis hin zu den privaten Haushalten, die sowohl für Heizen als auch für die private Mobilität tatsächlich auf andere Energieträger angewiesen sein werden, wenn die Ziele in irgendeiner Weise umgesetzt werden sollen, die da auf politischer Ebene formuliert sind. Und dafür gibt es aus meiner Sicht, so wie ich es zumindest so beurteilen kann, wie ich es aus Presse, Internet und Ähnlichem entnehmen kann, viel zu wenig Projekte und auch tatsächlich realisierte Ansätze, um das in absehbarer Zeit hinzubekommen.
Ja, Sie sprachen schon davon, genau, zu wenig Projekte, massive Investitionen nötig, um das hochzufahren. Aus der Sicht des Ökonoms, der Sie ja sind, wo sollen diese Investitionen herkommen? Wer bezahlt das am Ende des Tages? Oder was wäre aus reiner wissenschaftlicher Lehre die beste Lösung?
Also am Ende zahlt es immer der Verbraucher. Egal, wie wir es machen, ob es über Preise geht, ob es über steuerfinanzierte Subventionen läuft. Am Ende wird es immer der Verbraucher sein, der die Veränderungen, die wir in den nächsten Jahren sehen werden, die umgesetzt werden müssen. Wollen wir den Klimawandel irgendwie aufhalten, dann geht es nicht ohne Verzicht. Wir werden also für bestimmte Dinge mehr bezahlen müssen und in Teilen sicherlich auch auf das eine oder andere verzichten müssen. Ansonsten werden diese Mittel nicht aufgebracht werden können.
Verzicht ist ein schönes Stichwort, um über dieses Thema auf einer übergeordneteren Ebene zu sprechen. Und das wollen wir nach einer kurzen Unterbrechung tun. Bis gleich.
Hallo, sind Sie gleich da?
Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de/dvz.
Herzlich willkommen zurück. Bei mir ist Burkhard Lemper und wir sprechen über die Klimaziele in der Schifffahrt und darüber, warum es so schwer ist, dass die Branche bis 2050 klimaneutral wird. Herr Lemper, kann oder muss sogar ein bewusster Konsumverzicht eine Möglichkeit sein, um die Klimaziele zu erreichen? Wie realistisch schätzen Sie ein solches Szenario ein und wo liegen dabei die Schwierigkeiten?
Ja, über die Frage, wie realistisch das Ganze ist, kann man natürlich lange streiten. Und wir bewegen uns ja jetzt hier auch weg von der Frage, wie sieht es mit der Chance der Schifffahrt auf Klimaneutralität in 30 Jahren oder 25 Jahren aus. Aber das ist so, sicherlich so eine Art wirtschaftsethische Fragestellung. Haben wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten nicht tatsächlich Produktion, Transport einfach zu energieintensiv betrieben? Haben wir insgesamt zu viel Ressourcen verbraucht? Es gibt ja diesen Tag, an dem im Moment, glaube ich, nach 4 Monaten ungefähr der
Earth Overshot Day, der Weltüberlastungstag, oder?
Ja, genau. An dem quasi die Ressourcen, die in einem Jahr zur Verfügung stehen, quasi schon verbraucht sind. Und das passiert dann regelmäßig schon nach 3 oder 4 Monaten.
Wir waren in Deutschland in diesem Jahr 2. Mai an diesem Tag. Also ja.
Nach gut 4 Monaten, genau.
Ja.
Und das ist also tatsächlich eine Frage. Sind wir zu energie- und ressourcenintensiv müssen wir nicht tatsächlich irgendwo in Richtung auf Verzicht argumentieren? Und da stellt sich dann allerdings auch die Frage, können wir das entscheiden? Können wir als Deutschland, als Europa und als die Industriestaaten das entscheiden und dürfen wir letztendlich durch eine Verteuerung von Energie dafür sorgen, dass beispielsweise Transporte eben auch erheblich teurer werden, dann vielleicht gerecht teuer sind, aber dass dann eben auch Globalisierung so wie wir sie die letzten 60, 70 Jahre gesehen haben, angehalten, möglicherweise sogar zurückgedreht wird, weil einfach die Globalisierung, der Austausch von Waren tatsächlich nur aufgrund von günstigen und immer günstiger werdenden Transporten basiert. Und wenn wir das umsetzen, heißt das aber auch, dass die Länder, die bislang unser Wohlstandsniveau noch nicht erreicht haben, davon abgehalten werden, zumindest in diesem Wirtschaftssystem dieses jemals zu erreichen.
Und das sind Länder, die haben ein Vielfaches an Einwohnern als wir in Europa, sagen wir Indien oder China oder der afrikanische Kontinent. Also das sind ja keine kleinen Staaten.
Genau, also China und Indien, da muss man dann sagen, die sind natürlich auch schon keine Entwicklungsländer mehr. Wenn man sich die mal anschaut, passiert schon sehr viel auf wirtschaftlicher Ebene. In Teilen hängen die uns sicherlich auch schon ab. Gerade China ist da an vielen Stellen sehr, sehr weit entwickelt. Nichtsdestotrotz, da ist definitiv noch ein ganz anderer Geist da, was Energieverbrauch angeht. Wenn da wöchentlich irgendwelche neue Kohlekraftwerke an den Start gehen, dann passt das nicht mit Einsparung fossiler Energien zusammen. Natürlich gibt es auch Bemühungen, dort mit Wind, mit Solarkraftwerken, Photovoltaik entsprechend umzustellen. Nur gegen diese wirtschaftlichen und vor allen Dingen auch bevölkerungsmäßig betrachtet Riesen können wir mit unseren, weiß ich nicht, 3% am globalen, also als Deutschland 3% am globalen CO2-Ausstoß nicht wirklich etwas bewegen. Und insofern ist wirklich die Frage, insbesondere mit Blick auch auf den afrikanischen Kontinent, Südamerika kommt sicherlich auch dazu, können wir es überhaupt verantworten, diesen Ländern die Partizipation an Wohlstand und Wachstum zu verwehren? Die Frage, die Sie vorhin angesprochen haben, brauchen wir Wachstum? Ja, es ist natürlich so, wenn wir in einer Wirtschaft, in der es Produktivitätsfortschritte gibt, nicht mit Wachstum arbeiten, dann haben wir tendenziell einen immer geringer werdenden Bedarf an Arbeitskräften. Und das heißt, wenn wir auf Wachstum verzichten, geht es tendenziell dauerhaft runter mit dem Bedarf an Arbeitskräften, an Einkommen. Und damit haben wir eigentlich, wenn wir das Wohlstandslevel nur halten wollen, den Zwang zu Wachstum. Natürlich kann man, wenn man da hinkommt, sagen, wir wollen verzichten, wir sind bereit, unseren Wohlstand zu reduzieren zugunsten einer Umstrukturierung der Wirtschaft. Und zwar letztlich muss es global sein, diese Umstrukturierung. Ansonsten bringt es eigentlich nichts. Und wir verlieren auch nur an Wettbewerbsfähigkeit und Finanzierungsfähigkeit, wenn wir das nicht global machen, sondern im Alleingang. Aber wenn man das hinbekommt, dass man das global entscheidet, dass wir entsprechend umstellen, dann haben wir vielleicht eine Chance, das Wirtschaften so umzustellen, dass wir eine halbwegs gerechte Verteilung hinbekommen der Produktion, der Wertschöpfung, und den Wandel des Klimas, beziehungsweise zunächst mal den Ausstoß von CO2 entsprechend reduzieren und den Klimawandel dann vielleicht aufhalten oder abmildern.
Global ist wahrscheinlich genau diese Herausforderung. Wenn wir jetzt losgelöst als Staat, könnte man wahrscheinlich einfacher sagen, wir bürgen uns ein neues Kriteriensystem auf, was Wachstum definiert, klimafreundliches Wachstum, aber das global zu implementieren, ist eben schwierig bis wahrscheinlich unmöglich. Vielleicht bleiben wir mal beim Stichwort global und versuchen das nochmal auf die konkrete Ebene der Schifffahrt runterzubrechen, bevor wir dann gleich schon mal einen kleinen Ausblick geben wollen. Inwieweit ist das Globale eben auch herausfordernd für die Schifffahrt, weil ein Teil dieser Regularien, die das vorschreibt, die sind auf EU-Level. Das ist der europäische Green Deal, der vorschreibt, bis 2050 klimaneutral gut. Nun hat auch die Weltschifffahrtsorganisation IMO festgeschrieben, etwas schwammiger, um und bei 2050 soll die globale Schifffahrt klimaneutral sein. Aber wie bewerten Sie das so, EU im globalen Gefilde, im globalen Spannungsfeld? Und was sind da die Herausforderungen für die Carrier?
Ja, aus meiner Sicht ist es so, also wenn die IMO etwas festlegt, das sind ja keine Gesetze in dem Sinn. Das sind keine festen Regelungen, das sind Vereinbarungen auf IMO-Ebene, die dann aber erstmal in nationales Recht umgesetzt werden müssen, damit sie effektiv werden. Also gibt es ja keinerlei Möglichkeiten, irgendwelche Regelungen der IMO, irgendwelche Vereinbarungen durchzusetzen. Wenn wir das uns auf europäischer Ebene anschauen, dann haben wir natürlich die Problematik, dass Schifffahrt ein globales Geschäft ist. Viele der größten Reedereien sind eben nicht nur in Europa beheimatet, sondern auch an anderen Stellen in der Welt. Sie sind alle global aktiv. Wenn Europa dazu kommt, dass sie entsprechend scharfe Regeln den Unternehmen auferlegen, sorgen sie letztendlich dafür, dass sie tatsächlich zu einer verminderten Wettbewerbsfähigkeit der lokalen bzw. regionalen Schifffahrt kommen. Und das Ganze kann eigentlich aus meiner Sicht nur dadurch kompensiert werden, dass man eben entsprechende Unterstützung auch den Unternehmen, den Reedereien angedeihen lässt, die ansonsten sehr schnell im internationalen Wettbewerb ins Hintertreffen geraten und dann auch nicht mehr in der Lage sind, diese Dinge aus eigenen finanziellen Mitteln umzusetzen. Wenn wir Unternehmen aufgrund entsprechender, nennen wir es mal Knebelungen rechtlicher Vorschriften aus dem Markt drängen, weil sie eben nicht mehr wettbewerbsfähig sind, gegenüber den Unternehmen, den Wettbewerbern aus dem Ausland oder aus im globalen Maßstab, dann haben wir am Ende auch nichts gewonnen. Dann haben wir Transportunternehmen vielleicht abgeschafft, aber das, was verbleibt, wird dann von weniger stark reglementierten internationalen oder außereuropäischen Unternehmen abgewickelt.
Ja, kann man nur hoffen, dass ein Wunder geschieht, beziehungsweise dass die IMO-Regeln auch schnell in den Ländern in Gesetzestexte gegossen werden, die da noch keine solchen ehrgeizigen Pläne haben, wie es vielleicht in Europa der Fall ist. Zum Abschluss können wir vielleicht einen kleinen Ausblick geben. Ihr Institut, das ISL in Bremen, das feiert in diesem Jahr 70-jähriges Bestehen. Und nicht nur deshalb, auch sonst machen sie, glaube ich, jährlich ihre Maritime Conference. Alle zwei Jahre. Und das wird dieses Jahr im September der Fall sein. Und da das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz ja eines der Themen ist, gehe ich auch stark davon aus, das wird auch auf der diesjährigen Konferenz behandelt. Vielleicht können Sie schon mal einen kleinen Ausblick geben, was die Besucherinnen und Besucher dazu erwartet und inwieweit man sich ab wann dafür anmelden kann, wenn man denn interessiert ist.
Ja, wie Sie schon gesagt haben, dieses Jahr 70. Geburtstag des Instituts, 1954 gegründet. Und das haben wir eine kleine Feierstunde verknüpft mit unserer diesjährigen Conference. Und die findet statt am 18. September hier in Bremen. Das ist die Konferenz ist ohne Eintritt, ist also kann kostenfrei besucht werden. Ein Thema, sag mal, die Themen kommen so ein bisschen natürlich aus den Tätigkeitsfeldern des ISL und eines ist natürlich Innovation und Nachhaltigkeit im Bereich Schifffahrt bzw. maritime Antriebe. Und wir haben eben auch Kolleginnen neben ISL-Kolleginnen und Kollegen, die dort vortragen werden, aus verschiedenen Projekten Partner dabei, Kunden, die berichten über Umsetzung von Projekten, Projektideen, die wir gemeinsam erarbeitet haben. Unter anderem wird die HPA vertreten sein, es wird der BÖB vertreten sein und die Einladung geht im Laufe der nächsten Woche raus und die Möglichkeit der Anmeldung wird es im Laufe der kommenden Woche beziehungsweise spätestens aber Anfang Juli auf unsere Website gehen.
Also nochmal für die Hörerinnen und Hörer sozusagen zusammengefasst, 18. September, wer da nochmal ein bisschen tiefer eintauchen will, die ISL Maritime Conference in Bremen, unter anderem zum Thema, was wir so ein bisschen gerade besprochen haben, die Schifffahrt im Spannungsfeld, ja, des Klimaschutzes, der Nachhaltigkeit. Ich freue mich sehr, Herr Lemper, dass Sie Zeit heute hatten für Ihre Gedanken, für den Austausch und ich freue mich auf die Veranstaltung im September. Und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute. Vielen Dank, dass Sie mein Gesprächspartner waren.
Gerne geschehen.